Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Den Pionieren des Black British Cinema ist eine neue Kinoreihe gewidmet. Filme, die zeigen, wie schwierig es war für Schwarze mit Migrationsgeschichte im England der 70er Jahre.
Oh, you must give the boys some encouragement, you know. Don't forget, he not like us. He born here. For what? That make him a white man?
Tja, wenn die Eltern als Einwanderer noch ganz andere Erfahrungen hatten als man selbst. Eine Szene aus dem Film Pressure von 1975. Und wir sprechen mit dem Kurator der Kinoreihe gleich hier im Kompressor. Und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der obszönreichen und geschmacklosen Bezos-Hochzeit in Venedig. Herzlich willkommen. Heute Abend gibt's in L.A. eine große Versteigerung von Kleidern, Schuhen, Modezeichnungen und anderen persönlichen Gegenständen der verstorbenen britischen Prinzessin Diana. Über 100 Objekte kommen da unter den Hammer. Der Veranstalter sagt, das sei die größte Diana-Auktion überhaupt. Außergewöhnliche Erinnerungen, Teil ihres Vermächtnisses und dergleichen Vokabeln. Das zieht natürlich Kunden möglicherweise. Einzelstücke kosten dann auch mal eine Viertelmillion oder mehr. Aber auch mal eine handgeschriebene Karte für 300, also durchaus erschwinglich. Kompressor-Modeexpertin und Modeprofessorin Diana Weiß hat sich diesen Nachlass mal genau angesehen online auf der Seite. Willkommen im Studio.
Hallo.
Ja, also Diana, man kann sich ja diesen Katalog eben ganz anschauen. Und was würdest du da vielleicht am ehesten kaufen, wenn du eben das nötige Kleingeld hättest?
Ja, also mein Lieblingsstück ist so ein pfirsichfarbenes Hütchen mit einer Feder drauf. Das hat Prinzessin Diana 1981 beim offiziellen Fototermin zur Verabschiedung in die Flitterwochen mit Prinz Charles damals getragen. Mindestgebot liegt bei 10.000 Dollar.
Oh, doch ein bisschen mehr dann. Das sind ja erstaunlich viele Alltagsgegenstände, die man vielleicht normalerweise gar nicht unbedingt versteigern würde, finde ich. Also ich weiß es nicht genau, aber Grußkarten, Bücher, irgendwelche, die Diana halt mal besessen hat. Wer weiß, ob sie überhaupt gelesen hat. Familienfotos. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Mode genauer gucken, gibt es da ein Stück, wo du sagst, das war sozusagen prägend für sie als Mode-Ikone, was heraussticht? Oder sind das dann eher gewöhnliche Stücke?
Ja, also es ist sehr interessant. Diana war eine Figur, die Menschen sehr berührt hat, ne? Die Prinzessin der Herzen. Und was jetzt die Mode betrifft, glaube ich, ist es eben immer häufig damit so Momenten verbunden, wie jetzt die Hochzeit oder die Flitterwochen. Und es gibt so einige sehr spektakuläre Couture-Roben, die toll bestickt sind, auch teuer sind. Aber ich glaube eigentlich, die interessanteren Stücke sind so ganz profane Kleidungsstücke. Es gibt zum Beispiel so ein Sweatshirt mit so einem roten Luftballon drauf von so einer Charity-Organisation, das sie häufiger getragen hat, wenn sie so bei so Sportveranstaltungen ihrer Kinder in der Schule war. Oder sie wurde da mal fotografiert, dass sie vom Sport kam, eben mit diesem Sweatshirt an und so eine Radlerhose drunter. Es gibt auch so ein Ski-Overall, typisch so, ne, für die späten 80er, frühen 90er Jahre in Rot, den sie dann anhatte, so beim Skifahren, beim jährlichen Skiurlaub. Und das sind jetzt keine so Haute-Couture-Kleidungsstücke, die irgendwie auf den Leib kuratiert wurden von DesignerInnen, sondern ganz normale Kleidungsstücke, mit denen man aber eben diese Bilder verbindet.
Und die Bilder werden dann mitgeliefert, dass man es auch belegen kann sozusagen?
Naja, die Bilder findet man ja überall. Also genau, jetzt dieser Sweatshirt-Look, der ja eigentlich so normal ist und so alltäglich, Radlerhose, Sweatshirt, Turnschuhe an, wurde ja schon mal 2019 nachgestylt. Die Vogue hatte so eine große Strecke, da wurde dann Hailey Bieber als Lady Diana gestylt und eben wiederum nicht in diesen großen Couture-Roben für die offiziellen Auftritte, sondern insbesondere so in diesen privaten Looks, wo sie dann fotografiert wurde, wo sie eben auf dem privat unterwegs war oder ihre Kinder abgeholt hat. Und das ist auch das, was jetzt der jüngeren Generation so gut gefällt an ihrem Stil.
Mhm. Das sind natürlich Sachen für Sammler, denke ich, oder für Leute, die einen emotionalen Wert mit haben. Manchmal würde man vielleicht auch denken, wer weiß, wer sich das kauft, ob die Kleidung dann noch nach Diana riecht, weil ich weiß es ja nicht, was die Leute da im Einzelnen anzieht. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, so eine Modezeichnung von ihr hat, die jetzt auch mit versteigert werden, also ist das was Besonderes oder was hat es damit auf sich?
Also ich würde sagen, diese Modeskizzen, die dort versteigert werden, sind so aus modehistorischer Sicht mit die interessanteren Stücke. Man jetzt sagen kann, so ein paar Pumps oder irgendwie halt auch so ein Sweatshirt ist jetzt eigentlich, ne, hat eher so einen Wert, weil es in Verbindung mit einer Celebrity-Person steht. Es gibt so Skizzen von den Emmanuels, das war so ein Designer-Ehepaar, die haben sehr viel mit Diana zusammengearbeitet. Die haben zum Beispiel auch ihr ganz berühmtes Brautkleid mit den vielen, vielen Rüschen und der langen Schleppe entworfen und dann eben diese Skizzen zu sehen, wo dann teilweise noch so Streifen von den Stoffen dabei sind, also dieser Entstehungsprozess von diesen Kleidern, das hat dann schon einen dokumentarischen Wert auch.
Und würdest du sagen, dass, also was macht man genau damit? Stellt man das dann aus oder verkauft man es eben für Geld weiter als Geldanlage? Oder sind es eben wirklich auch Leute, die Sachen tragen wollen tatsächlich?
Ich glaube nicht, dass die Sachen dazu gedacht sind, dass man die nochmal anzieht. Textilien, insbesondere auch Schuhe, ne, gibt ja viele Schuhe, Handtaschen. So Lederwaren weiß jeder, der Vintage kauft, relativ schwierig tatsächlich so in einem guten Zustand zu erhalten. Das zerbröselt dann im Zweifelsfall auch, wenn man es anzieht. Ich denke, teilweise ist es für Museen. Es gibt ja im Kensington Palace so eine große Diana-Mode-Ausstellung, die sehr erfolgreich ist, schon seit vielen Jahren. Vielleicht wollen die so das ein oder andere neue Stück mal kaufen, irgendwie, um die Touristen da mit neuen Ausstellungsstücken anzulocken. Vielleicht auch Archive. Also ich habe gerade angesprochen, die Emanuels, Designhäuser haben ja auch so ihre eigenen Archive, kaufen dann manchmal auch Sachen zurück, eben um die für sich aufzuheben. Vielleicht habe ich mir überlegt, Mohammed Al-Fayed, ne, der Vater von Dodi Al-Fayed, der ja damals mit Diana zusammen verunglückt ist, ist ja auch besessen mit der royalen Familie, hatte in Harrods, in dem Kaufhaus, als sie ihm noch gehört hat, auch schon so eine Mini-Diana-Ausstellung reingebastelt. Vielleicht kauft der sich ja dort auch was.
Das kann man alles mutmaßen. Vielleicht noch ganz kurz, wenn man das überhaupt weiß, aber wo diese Stücke jetzt eigentlich plötzlich herkommen, weil ich hätte gedacht, dass jetzt eigentlich alles schon längst weg ist.
Naja, es gibt halt so ein paar herausragende Stücke. Viele sind jetzt nicht so spektakulär. Vielleicht hat sie das mal verschenkt, ne? Vielleicht gab es dann doch mal eine Kammerzofe, die dann auch mal eine Handtasche abgekriegt hat. Und dann eben diese Grußkarten und so, die wurden ja doch relativ massenhaft verschickt. Das gehört ja dann doch zu den Repräsentationsaufgaben, dass man dann mal ein paar hundert Weihnachtskarten verschickt. Und wenn jetzt jeder von denen damit das große Geschäft wittert, dann tauchen die halt auch wieder auf.
Kann man mal einen schnellen Dollar mitnehmen. Ja, also der große Diana-Nachlass, die Auktion in L.A. heute Abend. Was da unter den Hammer kommt und ob es sich lohnt, vielleicht auch wenn ja, für wen, dazu haben wir mit Modeexpertin Diana Weiß gesprochen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Gehört im Deutschlandfunk Kultur. Für 3 Tage hat sich der zweitreichste Mann der Welt die Lagunenstadt Venedig gekrallt. Der Traum aller Romantiker und Italienliebhaber, zur Beute von Amazon-Gründer Jeff Bezos verkommen. Für die Hochzeit mit seiner Verlobten Lauren Sanchez. Beide nicht gerade das, was man Kulturkenner oder Feingeister nennt, sondern schlicht schwer reiche Unternehmer, Luxusfans, die natürlich Geld und Prominenz nach Venedig bringen. 200 Gäste soll es geben, darunter Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio und Mick Jagger. Vielleicht sogar Donald Trump, wer weiß, der entscheidet sich bekanntlich erst Minuten, bevor er in den Flieger steigt, für ein Ziel. Der ganze Zirkus hat Proteste ausgelöst, Bürger vor Ort, aber auch Umweltschützer wie Greenpeace. Wir schauen uns diesen Rummel jetzt mal genauer an mit Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin Vera Klocke. Hallo.
Hallo.
Ja, Vera, wie sieht denn diese Hochzeit nun bisher überhaupt aus?
Ja, es gibt seit vielen Tagen und Wochen Gerüchte. Von den beiden erfahren wir gar nichts. Was allerdings klar ist, dass die Hochzeit an verschiedenen Orten in Venedig stattfinden wird. Heute Abend soll ein erstes Pre-Wedding-Dinner auf der abgeschiedenen Insel San Giovanni Evangelista stattfinden. Und das Brautpaar selbst ist gestern eingetroffen. Zuvor haben wir Bilder gesehen von noch den beiden auf der Superjacht von Bezos. Und da hat zum Beispiel eine Schaumparty stattgefunden. Das heißt, es gab immer wieder auch visuelle Futter. Aber jetzt gab es die ersten Bilder aus Venedig und wir sehen die beiden, wie sie aus einem Wassertaxi absteigen in ihrem Hotel Aman Venice. Das ist ein Luxushotel, in dem auch sehr viele Zimmer reserviert wurden für die Gäste, die beiden empfangen. Da haben wir zum Beispiel Lauren Sanchez in einem Alexander McQueen-Kleid gesehen. Und hinzu kommen jetzt auch immer mehr Bilder von ersten prominenten Gästen, die angekommen sind. Zum Beispiel von Ivanka Trump, die auch im Wassertaxi angereist ist. Und ja, es wird als Mega-Event und Jahrhundert-Hochzeit besprochen. Es soll zwischen 15 und 30 Millionen Euro kosten, was natürlich wahnsinnig viel Geld ist. Und gleichzeitig bei Jeff Bezos, der in der Stunde knapp 8 Millionen Euro verdienen soll, natürlich auch wieder total überschaubar wirkt auf eine Art. Die meisten Bilder, die wir bis jetzt aber gesehen haben, muss man sagen, stammen vor allem von den Protesten gegen das Event.
Die Spielverderber sozusagen haben sich in Stellung gebracht, aber vielleicht, dass man das nochmal klar kriegt, wie sehen diese genau eigentlich aus, diese Proteste?
Ja, es gibt eine Aktivistengruppe in Venedig, die nennen sich No Space for Bezos. Und die haben in den letzten Wochen verschiedene Protestaktionen im öffentlichen Raum gemacht. Zum Beispiel gab es Plakate an der Rialto-Brücke und Aufkleber überall in Venedig mit dem Satz No Space for Bezos. Jetzt gab es auch eine sehr öffentlichkeitswirksame Aktion, die zusammen mit Greenpeace Italy und der britischen Gruppe Everyone Hates Elon durchgeführt wurden. Und da haben die AktivistInnen auf der Piazza San Marco ein großes Banner ausgebreitet, auf dem ein lachendes Gesicht von Jeff Bezos zu sehen ist, also sein Porträt, und darüber der Schriftzug »If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax«. Das heißt, die Aktivistinnen protestieren dagegen, dass ihre Stadt an den Meistbietenden verkauft wird und verlangen, dass Superreiche wie eben Jeff Bezos mehr Steuern zahlen. Gerade weil Bezos ja als Personifikation von Amazon vorgeworfen wird, Steuern zu hinterziehen und Armutslöhne an Amazon-Mitarbeitende zu zahlen. Hm. Und darüber hinaus ist Amazon ja auch mit Blick auf Klimawandel als nicht nachhaltiges Unternehmen bekannt. Und gerade Venedig ist ja eine Stadt, die stark unter dem Klimawandel leidet. Eine untergehende Lagunenstadt.
Ja, wenn man sich das so betrachtet, dann ist es ja fast eine doppelte Provokation, dass er sich ausgerechnet Venedig dann als Hochzeitlocation aussucht, oder?
Absolut, ja. Und da wurden gerade auch interessante Protestbilder produziert. Es gibt nämlich einen nachgebauten Jeff Bezos-Körper, der von Aktivistinnen ins Wasser gelassen wurde, wo er sich quasi an so einem letzten Holzstück festkrallt. Also das heißt, es wird da sehr stark mit visuellen Mitteln drauf hingewiesen gerade. Darüber hinaus sind auch mehrere Luxushotels und ein Teil der Wassertaxiflotte Venedigs an Jeff Bezos und die Hochzeit vermietet worden und zusätzlich auch öffentliche Stätten, die natürlich für alle zugänglich sein sollten. Und diese ganze Hochzeitsgemeinschaft von Bezos, die kommt natürlich auch zu dem normalen Tourismus hinzu, der gerade sowieso in der Hauptsaison in Venedig stattfindet. Das heißt, dort kommen jeden Tag bis zu 150.000 Personen sowieso schon in die Stadt, mehr als EinwohnerInnen. Und das heißt, es gibt da gerade so eine Art Überfall, der erlebt wird von den BürgerInnen. Protestierende beschreiben jetzt, dass sie auch in den nächsten Tagen dagegen angehen werden, indem sie zum Beispiel die Kanäle mit Gummibooten blockieren wollen, damit die Hochzeitsgemeinschaft nicht zu den Orten kommt. Es ist zum Beispiel auch eine Abschlussparty in dem antiken Gebäude Scolo Grande di Misericordia im Herzen der Stadt geplant worden. Die ist jetzt aber aus Sicherheitsgründen verlegt worden. Das heißt, von protestierender Seite schon auch ein Erfolg.
Und dann haben wir ja eben die Partnerin, künftige Frau von Jeff Bezos, Lauren Sanchez, ex-Fox News-Moderatorin. Ja, wenn man diese beiden sich anschaut, wie kann man das Ganze beschreiben als mediales Bild dieser Beziehung?
Ja, die beiden gelten eigentlich vor allem als peinlich und geschmacklos. Bezos wird eigentlich als der Mann in der Midlife-Krise bezeichnet, der sich in alles einkauft, wie zum Beispiel bei dem Vogue-Cover von 2023, auf dem er zusammen mit Lauren Sanchez zu sehen war. Man munkelt so, dass Anna Wintour auch zum Beispiel Sanchez verboten hat, zur Met-Gala zu kommen, weil sie sich so geschmacklos kleide und dass sie nur kommen dürfte, wenn Anna Wintour sie selber einkleidet. Hinzu kommt, dass am Anfang der Beziehung Textnachrichten geleakt worden sind zwischen den beiden, die als sehr peinlich besprochen wurden. Und jetzt ist auch gerade rausgekommen, wie die Einladungskarte zu dieser Hochzeit aussieht. Die sieht wirklich sehr kitschig aus. Es gibt Schmetterlinge und kleine Blümchen, was darauf so sehr doppelmoralisch und scheinheilig auch in Erscheinung tritt, ist, dass es da einen Spendenaufruf gibt. Also, dass Jeff Bezos dazu aufruft, dass man sich keine Geschenke wünsche, sondern dass man gerne spenden könnte. Und er führt dann Vereine auf. Und das wirkt natürlich vor diesem ganzen Hintergrund mit Blick auf Klima und Stadt, ja, sehr doppelmoralisch.
Das Feigenblatt sozusagen dann für diesen Wahnsinn. Ja, vielleicht noch, welche politische Bedeutung hat die Hochzeit? Denn man könnte ja auch sagen, das könnte man ja auch von politischer Seite verhindern, wenn es eben so viele Proteste gibt.
Ja, es ist ein Event, bei dem Superreiche eine extreme Symbolpolitik betreiben und zeigen, wie sie sich Kulturen einverleiben können. Interessant ist, dass Bezos und Sanchez selber gar nicht kommunizieren, sondern ihre italienischen Hochzeitsplaner Lanza and Bonds Unlimited eigentlich sprechen lassen. Die sind so politische Pressesprecherin der beiden geworden. Und die sagen eben, dass sie zum Ziel haben, die Auswirkungen auf Venedig möglichst klein zu halten. Aber man muss sagen, dass die tatsächlichen Auswirkungen an diesem Punkt eigentlich total egal sind, weil es vor allem um das Zeichen und der Geste von Bezos vor allem geht. Das heißt, Venedig ist seit Wochen und Tagen visuell und diskursiv in Besitz genommen worden von dieser Hochzeit und vor ihm. Ich finde, das wird auch verkörpert durch Bezos Superjacht Kourou, die 500 Millionen Euro wert sein soll und die im Vorfeld zur Hochzeit auch viel besprochen wurde, unter anderem, weil Bezos darauf den Heiratsantrag gemacht hat und die beiden wollten aber auch damit einfahren in den Hafen von Venedig. Das hat dann nicht stattgefunden, einfach weil der Hafen dafür zu klein ist. Ist aber auch symbolisch interessant, weil der Name Kourou aus der Sprache der Maori stammt und so viel bedeutet wie Neuanfang. Und da sieht man eigentlich schon auch nochmal auf dieser Ebene ganz gut diesen Aspekt der kulturellen Aneignung. Und Superjachten als solche verkörpern ja auch dieses ganze Netzwerk von Ungleichheit, Umweltzerstörung, fossiler Abhängigkeit in einem kapitalistischen System. Grégory Salle beschreibt das in seinem Buch Superjachten ja auch, dass es so eine groteske Ungerechtigkeit ist, die so markant ist, dass sie, wie er schreibt, fast zwangsläufig eine Umkehr der Verhältnisse hervorruft. Er zitiert zum Beispiel einen Milliardär, der auf seiner Superjacht steht und sagt, wenn der Rest der Welt erfährt, wie es ist, auf einer Yacht zu leben, wird man die Guillotine wieder hervorholen. Das heißt, was wir gerade sehen können, ist eigentlich, dass es in so einer Trump-Ära gar keine Zurückhaltung mehr zu geben scheint. Es gibt kein Quiet Luxury, sondern es gibt so eine Boom-Boom-Ästhetik. Also Personen können wieder zeigen, was sie haben. Und darin ist jetzt eigentlich auch diese Energie des Protestes wahrzunehmen, die so was positiv Besetztes hat, weil es so eine verstärkte Eat the Rich Rhetorik und Ästhetik zu geben scheint. Also das heißt, man sieht, wie hier ganz symbolträchtig gegen so eine Ungerechtigkeit angekämpft wird.
Gegen sozusagen den Brutalismus der Superreichen, der immer sich neue Wege im Moment sucht. Die Bezos-Hochzeit in Venedig, über die sich zwar der internationale Jet-Set freut, aber eben viele Bürger in Venedig nicht und auch Kritiker neureicher Protzinszenierungen. Das war Kulturwissenschaftlerin Vera Glocke. Vielen Dank für diese Hintergründe.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Iglau.
Seit heute Vormittag präsentieren in Klagenfurt 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Texte bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Zum Abschluss des Wettlesens am Sonntag wird dann der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Juryvorsitzender ist seit dem vergangenen Jahr der österreichische Germanist und Literaturkritiker Klaus Kastberger. In seiner Eröffnungsrede betonte er die Bedeutung der Kultur und wandte sich gegen Einsparungen in diesem Bereich.
Krisen sind eskaliert, Gewaltexzesse haben sich gesteigert und weltweit sind Kriege zu Flächenbränden ausgeartet. Kunst und Kultur werden gerade in solchen Situationen dringlicher denn je gebraucht, als Werkzeuge der Empathie, aber auch um Denk- und Handlungsräume zu öffnen und alternative und friedlichere Szenarien vorstellbar zu machen.
Der Juryvorsitzende des Ingeborg-Bachmann-Preises, Klaus Kastberger. Er hatte die berühmten Jugendstileingänge der Pariser Metro entworfen. Jetzt entsteht für den Architekten Hector Guimard in der französischen Hauptstadt ein Museum. Darüber berichtet unter anderem das Portal Sortir à Paris. Das Musée Guimard soll 2027 im Hotel Metzara eröffnet werden, einem denkmalgeschützten Gebäude, das der Architekt selbst entworfen hatte. Es befindet sich im 16. Arrondissement von Paris. Der 1867 geborene Hector Guimard hatte unter anderem mit den Metroeingängen dazu beigetragen, das Gesicht von Paris zu verändern. Im Mittelpunkt des neuen Museums sollen sein Werk und sein Einfluss stehen, aber auch der Jugendstil und die Bedeutung dieser Kunstrichtung in Frankreich. Die britische Tate Gallery hat bei einer groß angelegten Spendenkampagne umgerechnet rund 50 Millionen Euro eingeworben. Die Kunstinstitution sprach laut der Zeitung The Guardian von einer der ehrgeizigsten kulturellen Fundraising-Kampagnen ihrer Art in Großbritannien. Sie hatte dafür einen Stiftungsfonds ins Leben gerufen, den Tate Future Fund. Gespendet haben unter anderem Einzelpersonen und Stiftungen. Ziel der Kampagne ist es, bis 2030 ein Stiftungskapital von umgerechnet 175 Millionen Euro aufzubringen, mit dem das Ausstellungsprogramm und die Forschung der Tate auf Dauer unterstützt werden können. Die Institution hat sich offenbar die USA zum Vorbild genommen. Tate-Direktorin Mariah Belshaw sagte, anders als in Großbritannien verfügten dort viele Kunstmuseen über sehr hohe Stiftungsgelder. Das ermögliche ihnen, langfristig zu denken und zu planen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Filme von Schwarzen über schwarze Menschen. Das gibt es in Deutschland noch nicht so lange zu erwähnen, da die ARD-Serie Schwarze Früchte vom letzten Jahr. In Großbritannien dagegen gab es schon in den 1970er Jahren das Black British Cinema. Sehr besondere Filme, die das Berliner Kino Arsenal in einer kleinen Werkschau an diesem Wochenende zeigt. Mangels eigener Spielstätte im Moment findet die im City-Kino in Berlin-Wedding statt. Und kuratiert hat diese Werkschau Henning Koch, sonst Programmmacher beim British Shorts Film Festival und jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo, ja, freut uns sehr, dass wir das Programm hier so ein bisschen vorstellen können.
Ja, Henning Koch, Pioneers of Black British Cinema. Was sind das für Filme, damit wir eine Vorstellung bekommen? Was macht die zu Pionieren? Worum geht's da?
Ja, also ein ganz wichtiger Punkt da ist auf jeden Fall die Geschichte der britischen Windrush Generation. Das waren halt karibische Migranten, die in den 50er, 60er Jahren nach Großbritannien emigriert sind. Und die haben dann natürlich auch versucht, ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen Erlebnisse auch in Filmen wiederzugeben. Und das war dann ab den 70er Jahren tatsächlich möglich, wobei das dann doch immer mit sehr vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, was eben Finanzierung von den Filmen und eben auch Verleih zur Schaustellung von den Filmen anging. Und das ging, wie gesagt, in den 70er Jahren los.
Ja, aber das heißt, das war auch nicht so einfach, dann das Publikum überhaupt zu finden, weil man keine Spielstätten, keinen Verleih hatte. Wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? Sind das Laienschauspieler? Was zeichnet diese Filme sonst aus?
Das ist sehr gemischt tatsächlich. Also es waren zum Teil auch professionelle Theaterschauspieler, die da mitgespielt haben. Es waren auch Schauspieler, die tatsächlich in anderen, ich nenne es jetzt mal weißen Produktionen, dann Filmproduktionen mitgespielt haben. Aber das Wichtige bei den Filmen, die wir halt in der Reihe Pioneers of Black British Cinema zeigen, ist, dass das wirklich Filme waren, die aus der Perspektive von den Immigrierenden, von den Migranten gemacht wurden. Das heißt, die Regisseurinnen und Regisseure, die waren selber davon betroffen, die waren selber entweder nach Großbritannien migriert aus dem Commonwealth oder Kinder von der Migrationsbewegung und haben dann eben in den Filmen tatsächlich so ihre Erlebnisse dann auch verarbeiten können und auch darstellen können.
Und sind das dann in erster Linie Rassismuserfahrungen?
Tatsächlich zum Teil, aber nicht nur. Es geht vor allen Dingen auch um das Finden des eigenen Weges. Also der erste Film, den wir in der Reihe zeigen, Pressure heißt der von Horace Ovee. Das war 1975 der allererste Film eines schwarzen Regisseurs in Großbritannien, der allererste Langfilm. Kurzfilme gab es da auch schon vorher. Und der beschreibt halt die Erfahrung von Tony, das ist ein 16-jähriger Jugendlicher. Und der wächst halt als Sohn von Migranten aus Trinidad in Großbritannien auf, ist selber dort zur Schule gegangen, hat Trinidad nie gesehen und ist da sehr zwischen den Welten hin und her gerissen. Das heißt zum einen auf jeden Fall Rassismus, dass er gerade auf Berufssuche ist, dass er die Schule abgeschlossen hat und Schwierigkeiten hat, sich überall zu bewerben und einen Beruf zu finden, obwohl er eine gute Schulausbildung genossen hat. Zum anderen sein Bruder, der in Trinidad geboren ist, sein älterer Bruder, der ist dann doch sehr in Richtung Black Power Bewegung orientiert und versucht, ihn da auch so ein bisschen reinzuziehen. Wobei Tony immer versucht, sein eigenes Leben zu leben und gar nicht so in das Politische reingezogen werden will. Und seine Eltern sind dann doch sehr christlich-religiös und fügen sich doch sehr dem britischen System, in das sie ja willentlich migriert sind.
Aber sind natürlich auch schon Unterschiede bedacht. Also zumindest kommt das bei der Szene raus, die wir jetzt mal kurz rein hören. Vater und Sohn sitzen da beim Essen.
Listen, English boy. Your mother does always cook good black food and all you want to eat is bacon and eggs or you're dashing out to the fish and chip shop.
Your taste in food is like a taste in music.
So what's wrong with bacon and eggs, fish and chips and Gary Glitter?
Nothing. It's just bad food. Look at them English people in the street. Black man got to eat black food. Or else you're going to end up looking like them. Like dead flesh root in the world.
Also kurz gesagt, ist nicht diesen weiße Leute-Fraß, Junge, Schwarze müssen was Vernünftiges essen. Ja, was ist das für eine Szene und was erzählt sie über die Mentalität vielleicht auch damals?
Genau, also das Gespräch findet da eben zwischen Tony und seinem älteren Bruder statt. Und man sieht, glaube ich, sehr einfach erstmal so die ja, so ein bisschen die persönlichen Differenzen zwischen den beiden, aber vor allen Dingen um die Identitätssuche, wie sich jetzt beide identifizieren wollen. Also Tony ist jetzt in Großbritannien aufgewachsen und will britisch sein. Also er will gerne, wie seine Schulkameraden auch in seinem Viertel, in dem er aufgewachsen ist, natürlich ein ganz reguläres, normales Leben finden, arbeiten, ist zur Schule gegangen, hat die Schule abgeschlossen, und sein Bruder ist dann doch ein bisschen militanter und auch ein bisschen konfrontativer, was das angeht.
Wir haben noch ein anderes Beispiel, Coffee Colored Children heißt der Film von 1988, ein Kurzfilm von Regisseurin Gosi Onwura.
When I was a child, I wanted to be a princess, but I expected to be white. I could just see their faces, as like Wonder Woman, I would spin round and round and reveal the real me, white. It never worked. I couldn't understand what I was doing wrong.
Now in my class, how brown.
Also Mädchen will Prinzessin sein, kann sich das aber eben nur mit weißer Haut vorstellen, mangels Vorbildern. Warum haben Sie den Film ausgewählt?
Der Film ist Teil, das ist ein Kurzfilm, der ist Teil von einem Kurzfilmprogramm, was wir haben von der Regisseurin Ngozi Onwura. Und wir haben zum einen eine sehr schöne Gelegenheit, dass die Regisseurin auch persönlich vor Ort sein wird, um ihre Kurzfilme zu präsentieren. Und zum anderen ist, dass sie auch eine sehr frühe Regisseurin gewesen, die jetzt als schwarze Regisseurin dann eben auch Filme realisiert hatte. Der Film, aus dem wir den Ausschnitt gerade gehört haben, Coffee Colored Children, der ist aus dem Jahr 1988. Das war ihr Abschlussfilm an dem St. Martin's College of Arts and Design, den sie da gemacht hat. Und in ihren Filmen, in ihren Kurzfilmen und auch in ihrem einen Langfilm, den sie dann 1996 realisiert hat, Welcome to the Terror Dome, den wir leider nicht in der Reihe haben, weil das Material nicht ausreichend verfügbar ist, da hat sie sich doch auch immer sehr mit Body Politics, mit Körperlichkeiten auseinandergesetzt und auch gar nicht mal so auf ihre eigene Herkunft bezogen. Also sie ist in Großbritannien aufgewachsen, ihr Vater kam aus Nigerien, ihre Mutter war eine weiße Britin, sondern vor allen Dingen auch bezogen auf Sexualität, sexuelle Orientierung und beispielsweise auch auf ihre Mutter, die eine Brustoperation hatte wegen einer Krebserkrankung und die sich in ihrem zweiten Kurzfilm dann auch selber gespielt hat in dem Film und auch selber gezeigt hat in diesem Film, in dieser Position. Also es geht vor allen Dingen in ihren Filmen sehr um Körperlichkeit und es sind vor allen Dingen auch sehr experimentelle Filme.
Und das alles ja in einer Zeit, wo diese Themen noch längst nicht im Mainstream angekommen waren. Ne? Das
allerdings,
muss man ja wirklich sagen. Allerdings. Das macht es natürlich auch umso spannender, wahrscheinlich auch mit ihr zu sprechen, wenn es Gespräche dann auch in der Reihe geben wird mit der Regisseurin, ja, wie sie das eben jetzt betrachtet, rückblickend. Vielleicht noch, weil Sie das ja eben gesagt haben, es war nicht alles verfügbar. Wie groß war denn überhaupt der Bestand, aus dem Sie schöpfen konnten? Also wie gut sind solche Filme überhaupt archiviert in Großbritannien oder sonst?
Das ist tatsächlich so ein bisschen davon abhängig, welche Filme man zeigen wird. Also wir zeigen jetzt in der Reihe, deswegen heißt die auch Pioneers of Black British Cinema, wir haben da wirklich versucht, so ein bisschen die grundlegenden Werke zu zeigen, die da so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht haben. Und das ist tatsächlich dann so ein bisschen der Kanon, der tatsächlich auch in die britische Filmgeschichte eingegangen ist. Das heißt, die Langfilme, die wir in dieser Reihe zeigen, die sind ganz gut verfügbar, weil die jetzt auch restauriert wurden. Das heißt, wir haben in dieser Reihe jetzt den Film Pressure, der jetzt die Deutschlandpremiere von der neuen Restaurierung ist. Und auch der Film Burning in Illusion, der ist kürzlich restauriert worden. Also das heißt, da ist die Materiallage ganz gut. Allerdings gibt es auch sehr viele Filme natürlich, die nicht verfügbar sind oder nicht in ausreichender Qualität verfügbar sind oder vielleicht auch verschollen sind.
Mhm. Da sind Sie also weiter am Arbeiten, das zugänglich zu machen, ne?
Ich würde sagen, es ist ein Prozess und es ist nicht die Filmreihe sind alle Filme aus dem Bereich, sondern es geht natürlich weitaus weiter und man wählt ja dann auch bewusst eine Auswahl von Filmen, die man dann in der Reihe zeigen will.
Man bekommt auf jeden Fall einen spannenden Einblick. Ab morgen dann bis Sonntag, das Berliner Arsenal On Location zeigt also diese Werkschau Pioneers of Black British Cinema eben im City-Kino Wedding. Und das war der Kurator Henning Koch. Ich bedanke mich.
Ja, herzlichen Dank.
F1, der Film, kommt heute in die Kinos. Ein Formel-1-Drama mit Star-Aufgebot. Brad Pitt und Javier Bardem sollen ganz begeistert gewesen sein, dass sie für diesen Dreh wie das 11. Team der Formel-1-Klasse behandelt wurden, also mitten unter den Stars dieses Sports sein konnten. Und die Story geht dann ungefähr so: abgehalfterter Star-Rennfahrer bekommt neue Chance und nutzt sie, wenn auch unter Schmerzen.
Wenn du einen Blick in den Spiegel wirfst, dann siehst du diesen raubeinigen, altmodischen, ganz klassischen Cowboy. Er lässt sich nichts vorschreiben, geht seinen eigenen Weg, ha? einsamer Wolf. Ich habe Neuigkeiten für dich. Formel 1 ist ein Teamsport. Das war schon immer so.
Lektionen werden da gelernt, gar keine Frage. Nur wie zeitgemäß ist eigentlich diese Hingabe für einen Verbrenner-Rennsport, der das Klima belastet und für Milliarden, wie Kritiker finden, sinnlos in die Luft gepustet werden? Medienwissenschaftlerin Julia B. hat zum Thema Mobilität geforscht und zieht jetzt für uns eine erzählerische Energiebilanz, wenn man so will, von F1, der Film. Hallo und willkommen.
Hallo.
Ja, Julia B., Sie haben diesen Film vorab gesehen. Was für ein Weltbild wird da eigentlich vermittelt und funktioniert diese fossile Geschichte im Zeitalter der Energiewende?
Also es gibt definitiv eine große Lust am Rausch und an der Geschwindigkeit und auch an den technischen und körperlichen Möglichkeiten, das zu zeigen, ne? Diese Kooperation von Apple mit den mobilen Kameras und Mercedes und dem Formel-1-Sport, kostet da ja alle Möglichkeiten aus, vom Rennsport zu erzählen. Und zeitgemäß ist der Film insofern, als dass er natürlich auch fragt, bei wem liegt die Handlungsmacht, was macht der Körper angesichts von technischen Umgebungen und technischen Gehäusen wie diesem Rennauto. Weniger zeitgemäß, könnte man sagen, ist natürlich die petrofossile Grundhaltung, in dem auf allen Banden, auf den Klamotten der SchauspielerInnen und SportlerInnen massiv geworben wird für petrofossile Konzerne wie Aramco und andere. Das ist jetzt natürlich nicht sonderlich klimagerecht. Allerdings muss man sagen, das Problem haben eigentlich alle Filme mit Autos. Und Automobilität ist ja für den Film auch sehr normal. Und dieser Film würde ja eigentlich das bearbeitbar machen oder würde diesen Schauplatz jetzt öffnen, da ganz viele aktuelle Themen zu bearbeiten. Macht er aber nicht.
Mhm. Also am Ende ist es dann eher PR für die Formel 1. Würden Sie sagen, kann man in solchen Geschichten, ohne jetzt allzu viel nachdenken zu müssen, da immer noch träumen von?
Also geträumt wird ja viel im Film. Ich meine, Kritik wäre jetzt eher, dass da zu wenig geträumt wird in diesem Film. Also es gibt eine ganz komische Körperferne in diesem Film und es gibt eigentlich gar nicht so viel Träume. Alles ist sehr schematisch oder vieles ist sehr vorhersehbar. Ganz heraussticht da die Schlussszene, die hat so etwas Phantasmatisches, Träumerisches. Plötzlich ändert sich auch das Bild. Wir gucken gar nicht mehr aus dem Rahmen mit dem Überrollbügel von dem Rennauto, sondern der Blick ist frei, die freie Strecke. Das sind dann schon solche petrofossilen Träume, die geträumt werden, aber auch natürlich von Geschwindigkeit, Rausch, Grenze, die da ganz stark ausgehandelt werden. PR, das wird ja quasi gar nicht verleugnet oder verborgen, sondern geradezu ausgestellt. Damit wird ja gespielt, es wird ja gesagt, das ist quasi so ein Embedded-Film, der auch am Set da, wo die Starsportler fahren, gedreht wurde. Es gab ganz viele Kooperationen rund um diesen Film. Damit wird ja massiv geworben. Also die Frage ist nur PR für was, ne? Ich würde eher sagen für die petrofossilen Konzerne, die da eben massiv das Sponsoring machen, die immer ins Bild gesetzt werden. Ob sich der Rennsport so einen Gefallen mit dem Film getan hat, weiß ich gar nicht. Ob die PR so funktioniert hat, das wird sich wirklich zeigen.
Warum? Was könnte man da kritisieren aus dieser Warte?
Also diese Mobilisierung des Blicks, für die sich der Film ja schon wirklich lange interessiert und die jetzt hier ganz exzessiv gefahren wird, die nutzt sich relativ schnell ab, wie ich finde. Es gibt Szenen am Anfang, ist das sehr mitreißend und sehr immersiv, aber es nutzt sich auch, finde ich, ein bisschen ab. Es ist definitiv eher PR für Sportübertragungen, weil wir können uns ja vorstellen, dass in Zukunft mit solchen Übertragungen auch mehr gearbeitet wird. Und gerade dieser Sport ist ja ein großes Medienspektakel, jeder Sport, aber der besonders, dass man da eher über Übertragungsweisen zukünftig nachdenkt und eine engere Kooperation von Bewegtbild und Sport noch.
Also andererseits stehen natürlich diese beiden Allstars im Mittelpunkt, also Brad Pitt und Javier Bardem. Ist eigentlich seltsam, wenn man jetzt hört, der ist seltsam wenig körperlich, der Film. Bei den beiden gerade hätte ich das Gegenteil erwartet. Kann man denn überhaupt sagen, dass sie ihr Rollenbild, ja, diese Maskulinität, die damit zusammenhängt und eben vielleicht auch dieses Umweltthema in irgendeiner Form reflektieren?
Das passiert ja ganz automatisch. Also wir sehen ja ganz viel Körper, die auch ausgestellt werden, die gestählt werden wollen, die im Eisbad liegen. Es gibt dieses typische diesen typischen Konflikt zwischen alt und jung, zwischen den sozusagen datengetriebenen, sensorisch bedingten Methoden des jüngeren Rennfahrers und dann die körperlich betonten Methoden des älteren. Also da findet das definitiv statt und wird auch ausgehandelt, genauso wie die Frage der petrofossilen Automobilität. Das ist allerdings Rennsport und natürlich auch nicht Alltagsmobilität, das muss man eben ganz klar sagen. Das gerät automatisch in den Blick. Wie kritisch das in den Blick gerät, da wäre ich so ein bisschen zögerlicher. Ich würde sagen, dass da nicht viel Kritik an der Männlichkeit stattfindet. Da werden bestimmte Formen auch der Übertretung als sehr keck und frech und sympathisch gerahmt, die wir im Moment auch in Politikstilen erleben, wo sie dann gar nicht mehr so lustig sind. Und da hätte ich den
Stichwort
beiden
Trump,
eigentlich...
Ne? Mhm. Ja.
Stichwort sehr viele, das Spiel mit der Übertretung und Populismus, das kennt der Film natürlich viel. Da hätte ich den beiden, glaube ich, was anderes und mehr zugetraut und war dann wirklich verblüfft. Ich habe mich gefragt, warum nicht einfach die Geschichte von Lewis Hamilton erzählen? Warum wird der am Ende noch besiegt? Warum nicht die Geschichte von Kate, der Ingenieurin, erzählen? Also wenn schon from the inside, dann aber richtig, habe ich irgendwie gedacht. Also das Budget hat es ja hergegeben.
Also hört sich an, als ob da ein bisschen was liegen geblieben ist. Lohnt es sich trotzdem, sich diesen Film anzuschauen oder dann eher nicht?
Es wird sehr viel Bekanntes algorithmisch neu arrangiert, würde ich sagen. Also so eine Erwartungsbewirtschaftung. Diese Mobilisierung des Blicks ist stellenweise interessant und mitreißend und dann auch unterhaltender, als ich dachte, über 2,5 Stunden hinweg. Das Angebot allerdings, viele Themen durchzuarbeiten, die kann man nicht an jeden Blockbuster stellen, aber es hat welche gegeben wie Die Hard, die das konnten. Und wenn man eine Apple-produzierte Serie oder einen Sportfilm im Moment gucken möchte, in dem Amerikaner in England sind und im Eiswasser baden, dann würde ich lieber Ted Lasso, die Fußballserie, gucken.
Das sagte unsere Kritikerin heute zum Film F1 mit Brad Pitt. Ab heute ja im Kino. Medienwissenschaftlerin Julia B. war das. Vielen Dank.
Gerne.